NDR Info. Intensivstation.
Radiosatire heute mit Peter Stein. Willkommen zu unserem satirischen Aus- und Rückblick in der Woche der Entscheidung. Ja, am Mittwoch wissen wir endlich, ob Weihnachten in diesem Jahr doch noch stattfinden kann. Und wenn, wann? Aber eigentlich ist das ja gar nicht mehr nötig, denn die frohe Botschaft ist ja schon verkündet worden vom Gesundheitsminister.
Insgesamt aus meiner Sicht eben die wichtige Botschaft in diesen schwierigen Tagen ist, es gibt einen Weg raus.
Einen Weg raus aus der Pandemie und der heißt Impfen. Drei Impfstoffkandidaten sind inzwischen auf der Zielgerade, stehen also kurz vor der Zulassung.
Es gibt begründeten Anlass dafür anzunehmen, dass wir spätestens Anfang nächsten Jahres mit dem Impfen beginnen können, vielleicht sogar schon Ende diesen Jahres.
Also vielleicht sogar pünktlich zu Weihnachten, falls es denn stattfindet. Und so eine Impfdosis unterm Baum, das hätte doch was. Wobei, ganz offensichtlich wäre das ein Geschenk, das bei manchen so viel Freude hervorruft wie gestrickte Socken von Schwiegermama.
Die Impfbereitschaft der Deutschen geht währenddessen leicht zurück. Aktuell geben 37% an, sich auf jeden Fall impfen zu lassen, wenn ein Impfstoff vorliegt. Im August waren es noch 7 Prozentpunkte mehr.
Tja, das sagen die Zahlen aus dem ARD-Deutschland-Trend. Ganz offensichtlich verfängt da der ein oder andere Film, den die Impfgegner über glaubwürdige Doku-Kanäle wie YouTube, Instagram oder TikTok verbreiten.
Die Vakzinale, das große Filmfestival der Impfgegner, wirft ihre Schatten voraus. Wir sind heute zu Gast am Set der Viroparama Filmproduktion. Eine Reihe von Videoclips für...
Wir drehen jetzt die entscheidende Szene und ich erwarte von allen Beteiligten etwas mehr Konzentration.
Ja, eine Videoserie für YouTube und andere Netzwerke soll hier und heute zum Abschluss gebracht werden, um die neuen Anti-Corona-Impfstoffe schon vor ihrer Einführung bildmächtig in Misskredit zu bringen.
Und jetzt Ruhe bitte, wir nehmen auf. Bitte. Aus.
Oha.
Frau Hansemann!
Das war so nicht abgesprochen. Ein improvisierter, hysterischer Lachkrampf mit unkontrollierter Entgleisung der Gesichtszüge als unmittelbare Injektionsfolge. Da ist künstlerisch noch deutlich Luft nach unten. Finanziert wird das Projekt von renommierten, nicht regierbaren Organisationen. Ich nenne nur die Prophylaxe-Gegner von Schimpfen statt Impfen, die Anti-Vakzin-Kampagne Mein Arm gehört mir und natürlich die Querstenker 4711, unterstützt von verstreuten reichsunabhängigen Fürstentümern quer durch die Republik. Denn immerhin steht zu befürchten, dass die demokratischen Institutionen unter einem wirksamen Impfstoff in eine breite Akzeptanz zurückfallen und ein hoffnungsfroh entflammter Volkszorn jäh verraucht. Und was wir jetzt sehen, ist eine Meisterleistung der Maskenbildnerin. Eine Pschirembel-Fantasie, die erschaudern lässt. Unter einer zauseligen Boris-Johnson-Frisur trägt die Laiendarstellerin einen Teint im Farbton Grinch-Grün, die Lippen aufgerissen. Dazu blutet die Dame aus beiden Ohren, als käme sie just von einem Konzert der Amigos.
Ton ab! Ruhe. Kamera ab! Bitte!
Ich kann nicht mehr.
Hervorragend.
Bravo. Das nenne ich eine Impfnebenwirkung auf höchstem Niveau, demnächst auf YouTube zu bewundern und damit zurück ins Funkhaus.
Intensivstation.
Ja, natürlich sind nicht alle, die sich nicht gleich gegen Corona impfen lassen wollen, empfänglich für solche Filme. Aber es ist doch schon irgendwie absurd. Da fiebern wir monatelang auf einen Impfstoff hin, beschweren uns, was gerade alles nicht geht und dass wir unser altes Leben endlich wiederhaben wollen. Und wenn es dann soweit ist, sagen wir auf einmal, ach nö, so schlimm ist es jetzt doch nicht mehr mit den ganzen Regeln. Da muss noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden.
Ja, hallo.
Schönen guten Tag, Herr Lorenz. Maren Kaufmann vom European Analytics Center of Demographic Research der Europäischen Union.
Guten Tag. Was kann ich für Sie tun?
Herr Lorenz, unsere umfangreiche Datenauswertung hat ergeben, dass Sie zum soziodemografischen Milieu der sogenannten Impfskeptiker gehören.
Ich gehöre zu... Also bitte.
Bitte?
Ja, Sie haben richtig gehört. Impfskeptiker. Das heißt, Sie sind weder ein Impfbefürworter, logisch, noch ein Impfgegner, also für uns unerreichbar.
Und wie haben Sie das rausgefunden?
Ach, nichts Spektakuläres. Umfangreiche Social-Media-Profilanalysen, Tracking Ihres Bewegungsprofils. Aha. War's schön am Samstag in Leipzig? Scherz beiseite. Der eigentliche Grund, warum ich anrufe, ist die Frage, warum stehen Sie einem Corona-Impfstoff denn so skeptisch gegenüber?
Also, der wurde jetzt in 0, nix entwickelt. Ja, normalerweise dauert das ja Jahre, wie ich gehört habe. Ob das so sicher ist, das weiß man ja auch nicht. Ich glaube ja, die Pharmaindustrie will nur Geld machen, nicht? Und sowieso Impfungen sind doch total unnatürlich. Außerdem, ich bin noch jung und fit. Ja, mein Körper kommt mit dieser Krankheit alleine klar.
Herr Lorenz, Sie sind jetzt, einen Moment, lassen Sie mich nicht lügen, 43 Jahre, 5 Monate, 12 Tage, 3 Stunden und 10 Minuten alt.
Ja.
Glauben Sie wirklich, dass das Coronavirus Sie nicht da auch ganz stark erwischen könnte?
Ja, aber etwa 87% der Todesfälle in Deutschland sind Menschen ab 70 Jahren, habe ich gehört. Hallo? Davon bin ich ja wohl noch weit entfernt.
Das stimmt, aber schwere Verläufe und Todesfälle gibt es ja auch bei jüngeren Menschen, zu denen Sie natürlich mit Ihren 43 Jahren auch durchaus noch zählen. Was anderes, Sie meinen, Impfungen sind unnatürlich?
Ja, das sind die reinsten Chemiekeulen.
Aber Herr Lorenz, in unserem Körper spielen sich doch ständig chemische Prozesse ab. Und Chemie ist da ganz wie die EU. Sie ist per se weder gut noch schlecht. Es kommt ganz drauf an, was man draus macht.
Ja.
Wie bei einem Vektorimpfstoff. Also da wird das Immunsystem aktiv und produziert Antikörper. Der Impfstoff stimuliert also nur unsere eigene Immunantwort. Danach wird der Impfstoff vom Körper abgebaut und es bleibt nichts zurück, nur die Immunität.
Dann ist das ja tatsächlich wie die EU.
Wie? Also.
Naja, das System produziert eigene Antikörper, die bauen den Körper ab und zurück bleibt nichts.
Ich glaube, da verwechseln Sie etwas.
Denken Sie? Vielleicht sind Ihre Datenbanken ja auch gar nicht so schlau und ich bin gar kein Impfskeptiker, sondern EU-Skeptiker.
Ja, so oder so.
Ja.
Herr Lorenz, ich lese hier gerade, dass Sie momentan Probleme haben, Ihren Kredit zurückzuzahlen.
Ja.
Kurzarbeit und so, das tut mir leid für Sie, wirklich. Sie müssen wissen, ich habe hervorragende Kontakte zu Ihrer Bank.
Ach.
Und außerdem arbeite ich hier auf Provisionsbasis. Jeder vermittelte Impfkandidat zählt, verstehen Sie? Also, was kann ich denn Gutes für Sie tun?
Na, wenn Sie mich so fragen,
Quando sei qui, sembra che non ci sia alternativa. Fuori da qui c'è un mondo senza vita. Restiamo fermi così, restiamo fermi così, baby. Non resteresti così, non resteresti così. Tempi moderni mi fanno perdere la percezione.
Ums Impfen und die Impfstrategie ging es auch auf dem Videogipfel der EU-Staats- und Regierungschefs. Eigentlich sollte im Mittelpunkt die Corona-Hilfen stehen, beziehungsweise der gesamte EU-Haushalt. Normalerweise ein Thema für endlose Sitzungsnächte. Normalerweise.
Das ging schnell. Nur eine halbe Stunde lang war die Kontroverse mit Ungarn und Polen um EU-Haushalt und Rechtsstaatlichkeit beim EU-Videogipfel ein Thema.
Tja, dann hat man ergebnislos abgebrochen. Und so gibt es jetzt viel Redebedarf zwischen Brüssel und Berlin.
Frau von der Leyen soll in 2 Minuten reinkommen.
Hallo Angela.
Meine Güte, Karre, wie lange sitzt du denn da schon?
Seit letztem Mittwoch, da habe ich meine vielbeachtete Grundsatzrede zur Verteidigungspolitik gehalten und...
Wo Macron sagte, dass das eine Fehlinterpretation der Geschichte ist.
Nur weil ich gesagt habe, dass wir weiterhin die USA brauchen.
Du weißt doch, dass Emmanuel da empfindlich ist. Er will eine eigenständige Verteidigung Europas.
Europa ist ja wohl mein Thema.
Uschi, seit wann stehst du denn da?
Die Tür war offen. Und ich bin sehr, sehr dringend.
Ich weiß schon, der blockierte EU-Haushalt.
Wir müssen aber noch über die Taliban sprechen.
Wir sagen immer noch Polen und Ungarn.
Ich meine in Afghanistan. Wenn Trump wirklich noch seinen Teilabzug macht, dann fehlt der Bundeswehr die US-Transportkapazität, um da auch rauszukommen.
Karre, das hat noch Zeit. Uschi, das Problem ist ja, dass wir den EU-Haushalt und die Rechtsstaatsregelung gekoppelt haben. Jetzt blockieren Ungarn und Polen den Haushalt, um die Rechtsstaatsregelung zu verhindern.
Die EU kann doch damit drohen, einen Nothaushalt.
Kennen Sie sich bei Ihren Bundeswehrreformen auch so gut aus?
Karre, in der EU drohen wir nicht, wir finden Lösungen.
Für einen Nothaushalt reicht eine Zweidrittelmehrheit. Und der Rechtsstaatsmechanismus gilt dabei auch schon. Dann habt ihr Geld für die Corona-Hilfen. Polen und Ungarn bekommen davon aber nichts, weil sie ja dagegen gestimmt haben.
Das ist doch gar nicht ihr Kompetenzbereich. Ich sag ja auch nicht, fliegt die Bundeswehr doch zusammen mit den Franzosen aus. Auch als europäisches Signal an Macron.
Das ist doch gar nicht ihr Kompetenzbereich.
Und jetzt raus mit euch. Ich muss mit Brüssel und Paris telefonieren.
Diese Woche wird also in Berlin wieder verhandelt. Bund und Länder wollen festlegen, wie es ab Dezember in puncto Corona-Beschränkungen weitergeht. Die Länderchefs bereiten dazu ja so einiges vor. Und auf dem Zettel auch eine echte Knaller-Idee vom Präsidenten der Polizeigewerkschaft.
Ich bin der Allerletzte, der eine Spaßbremse ist.
Rainer Wendt will das Böllern an Silvester verbieten.
Jeder, der die Situation in der Silvesternacht kennt, weiß, dass mit dieser Art von Feiern eben auch große Partylaune verbunden ist.
Also doch eine Spaßbremse. Aber mal Spaß beiseite. Hat der Wendt etwa vergessen, was der Bundesfinanzminister vor gar nicht allzu langer Zeit gesagt hat?
Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen.
Ja, und wie soll das gehen ohne Silvester? Und auch so manche Ministerpräsidenten haben diesen verbalen Krachersatz schon wieder vergessen und liebäugeln doch tatsächlich mit dieser Idee, die so viel sozialen Sprengstoff birgt. Inzwischen deutet sich sogar an, dass es wirklich zu einem Verbot kommen könnte.
Das wüsste ich aber. Da ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen.
Dieser energische Einwurf kommt von meinem heutigen Studiogast Gerd Frenzel. Er ist der Vorsitzende der Bürgerinitiative Freies Böllern für freie Bürger, kurz FBFFB. Guten Abend, Herr Frenzel.
Guten Abend, Herr Stein. Und damit das mal gleich klar ist, wir sind nicht nur eine Bürgerinitiative, wir sind eine Bürgerbewegung.
Ach.
Eine bürgerliche Massenbewegung freier Bürger, die sich gegen jede weitere Einschränkung ihrer in der Verfassung garantierten Rechte zur Wehr setzt.
Ja, also bei allem Verständnis, Herr Frenzel, aber ich habe im Grundgesetz nichts über Böller und Raketen gefunden.
Das ist typisch. Da wird das Offensichtliche übersehen und geleugnet, nur damit es Ihrer Berichterstattung in den Kram passt. Ich frage Sie, was glauben Sie, wozu wir das viele Geld ausgeben, nur um irgendwelche Knall- und Leuchtkörper in die Luft zu blasen?
Ja, genau die Frage habe ich mir in den vergangenen Jahren auch schon gestellt.
Das ist eine symbolisch-rituelle Handlung, um böse Geister und Dämonen zu vertreiben und so Unglück vom neuen Jahr abzuwenden.
Meinetwegen. Und?
Hallo? Rituelle Handlung? Geister? Dämonen? Klingelt da nichts?
Nee.
Religion. Das Vertreiben von Dämonen ist zweifellos eine religiöse Handlung. Und damit wären wir bei der freien Religionsausübung. Und die ist im Grundgesetz ja wohl sowas von garantiert. Garantierter geht es gar nicht.
Moment mal. Sie wollen doch wohl nicht ernsthaft das Zünden von Feuerwerkskörpern mit einem Gottesdienst vergleichen?
Also, ob da nun jemand in seltsamer Gewandung mit Orgelbegleitung Rotwein süffelt und Oblaten verzehrt, oder ob ich die Cluster V2.025 Schuss Premium Batterie mit Päonien alternierend mit goldenen Titan Brokatweiden zünde, wer will darüber richten, was davon religiös ist und was nicht?
Und was sind überhaupt Päonien?
Päonie, also Pfingstrose. Das ist ein typischer Feuerwerkseffekt. Ganz ähnlich wie die Chrysantheme, aber ohne Schweif.
Ah ja, vielen Dank. Aber mal ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Sie mit der Argumentation vor irgendeinem Gericht in Deutschland durchkommen.
Ehrlich nicht?
Nein.
Na gut, dann eben Plan B.
Welcher Plan B?
Arbeitsplätze. Wissen Sie, wie viele Beschäftigte es in der pyrotechnischen Industrie in Deutschland gibt? Dazu die ganzen Feuerwerker und Pyrotechniker. Da kommen Sie locker auf, wenn nicht noch mehr.
Ah, Herr Frenzel, ich fürchte fast, das könnte klappen. Vielen Dank für Ihren Besuch in der Intensivstation.
Vielen Dank, Herr Stein. Und immer dran denken, ein paar zündende Ideen könnten Ihrer Sendung auch nicht schaden.
Ha, ha.
Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go as you shoot across the sky.
Auf der Agenda bei den Verhandlungen in Berlin steht natürlich auch die Frage, wie viele soziale Kontakte wir noch haben dürfen. Die derzeitige Idee?
Private Treffen bis Mitte Januar auf 2 Hausstände und höchstens 5 Menschen zu begrenzen.
Allerdings sollen Kinder unter 14 davon ausgenommen werden. Und das dürfte der Kanzlerin wiederum nicht passen. Die hatte ja in der vergangenen Woche getreu dem Motto von China lernen heißt siegen lernen, die Ein-Kind-Politik zur Ein-Freund-Politik umformuliert. Ja, jedes Kind soll sich nur noch mit einem, mit dem besten Freund treffen können. Gut, ich glaube, sie weiß nicht, dass das jeden Tag ein anderer sein kann. Und was ist eigentlich mit den Kindern, die nur Feinde haben? Und was ist überhaupt ein Freund? Da fängt's doch schon mal an.
Ein Freund, ein guter Freund, das ist...
Ja, schon klar, das Beste, was es gibt auf der Welt. Wussten Sie aber, dass dieses berühmte Liedchen nicht von 2, sondern von 3 Leuten gesungen wurde, den 3 von der Tankstelle in dem gleichnamigen Film? dürften aber heute nur noch zwei sein, also einer und noch einer. Blöd, wenn der andere dann zufällig nur der zweitbeste Freund ist. Was dann? Und das ist nicht die einzige Frage, die sich jetzt stellt. Ein Freund ist einer, bei dem man nachts an der Tür klingeln kann, der immer eine warme Suppe für einen hat oder... Du? Hier? Sag mal, weißt du, wie spät es ist? Na gut, komm rein. Aber wenn sich nun dieser Freund gar nicht als Corona-Partner eignet, schon lange nervt mit seinen immer gleichen Sprüchen, also Vorsicht, damit das mit dem einen Freund klappt. Wir hätten da ein paar Ratschläge.
Mein Freund, der Baum ist tot.
Das ist natürlich auch blöd, denn so ein Baum, der hält ja eigentlich eine Menge aus, auch Corona in Zweifel.
Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund.
Ja, richtig, wäre auch hinderlich. Also keine Flugbegleiter oder Piloten als beste Freunde aussuchen, könnten zu weit weg sein, wobei im Moment ja nicht, fliegen ja gar nicht so viel. Hey, gerade zu Weihnachten keine so schlechte Idee. Oder auf imaginäre Freunde umsteigen im Fernsehen oder auf DVD.
Wenn du warst mein Freund.
Wenn das alles nicht geht, dann...
Gute Freunde kann niemand trennen.
Ja, doch, Corona kann einen trennen und dann darf man eben nicht so wählerisch sein. Dann nimmt man sich eben den zum Freund, der gerade verfügbar ist und zack, schon wird aus so manchen langweiligen Nachbarn ein bester Freund auf Zeit.
Fremde oder Freunde, wie wird alles sein?
Auch wenn man sich gar nicht so gut kennt, stellt der Staat eigentlich sonst Ersatzfreunde oder Gutscheine oder Kurzfreundschaftsgeld? Entschuldigung, sind Sie schon ein Freund oder könnten Sie noch?
And you know where else.
Das wäre immer noch billiger als viele Freundschaftslose. Die stehen nachher alle auf der Straße und bleiben schwer vermittelbar. Kennt man doch vom Sportunterricht. Regeln müsste das dann der Sozialminister, sagt ja schon der Name. Und dann heißt es frohgemut, na Freundchen?
Abstand halten, das gilt ja seit Beginn der Pandemie als das Allerwichtigste. Allerdings nicht in der Deutschen Bahn. Die weigert sich beharrlich, eine Reservierungspflicht einzuführen, mit der sich ja die Zahl der Fahrgäste und damit auch die Abstandsregeln im Zug ganz einfach durchsetzen ließe. Schließlich ist Zugfahren auch in Corona-Zeiten sicher. Das jedenfalls betonen Bahn und Bund, dem ja 100% der Bahnaktien gehören, immer wieder. Zumindest bis jetzt.
Mitarbeiter des Bundes sollen im Zug größeren Abstand zum Mitreisenden halten können. Deshalb dürfen sie einen zusätzlichen freien Nachbarsitz buchen auf Staatskosten.
Der Bund hat dafür sogar vorübergehend das Bundesreisekostengesetz geändert. Ja, dumm nur, dass die Bahn nicht auch parallel ihre Beförderungsbedingungen angepasst hat.
Darin steht, eine Viertelstunde nach Abfahrt erlischt der Anspruch auf einen reservierten Platz. Also könnte sich dann ein anderer Fahrgast dorthin setzen, auch wenn der Platz eigentlich mal im Doppel reserviert war.
Blöd gelaufen, was? Und auch in der Außenwirkung nicht wirklich klug, befand der Fahrgastverband Pro Bahn.
Der Bund durch diese Maßnahme auch den Eindruck erweckt, es bestünde eine erhöhte Ansteckungsgefahr im öffentlichen Personenverkehr.
Gut, ob das ein Pendler im vollbesetzten Zug nach Sylt auch sagen würde? Der Druck auf den Bund war am Ende auf alle Fälle so groß, dass er die Regelung mit dem zweiten Sitzplatz erstmal wieder auf Eis gelegt hat. Schade, wir hatten uns doch schon so auf die Durchsagen im Zug gefreut.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen im ICE 2020. Karl Lauterbach von Berlin nach Bochum über Ischgl und Heidsberg. Bitte beachten Sie, Bediensteten des Bundes ist auf Verlangen ein zusätzlicher Sitzplatz freizugeben bis 15 Minuten nach Ende des Bahnsteigs. Ein Hinweis, an unserem nächsten Halt Hamburg liegen bereits 12 entsprechende Doppelreservierungen des Bundes vor. Daher wird Wagen 10 der zweiten Wagenklasse in einen Wagen 10 der ersten Wagenklasse umgewidmet. Reisende in Wagen 10 der zweiten Wagenklasse werden gebeten, in Hamburg in umgekehrter Reihenfolge in den Regionalexpress über Sylt und Bremen nach Vechta Hauptschlachthof umzusteigen. In diesem Zug sind noch einige Liegeplätze in der Gepäckablage sowie derzeit auch die Toilette frei. Pi mal Daumen können Sie im Bundesdurchschnitt stets genügend Abstand in den Zügen halten. Diese kostenlose Information über nützliche Statistiken ist ein besonderer Service Ihrer Bahn für mehr Komfort auch in Pandemiezeiten. Bitte beachten Sie, in Zügen der Deutschen Bahn ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht. Der Mantel des Vordermanns, der Ihnen ins Gesicht gedrückt wird, genügt den Anforderungen jedoch nicht. Ladies and gentlemen, you are still not here, because only German peddler and Bundesbeamte travel. So I must not speak English, which is erfreulich for me and auch for you. Thank you.
Historische Vergleiche sind ja seit jeher nicht ganz unkompliziert. Und nach hinten muss der Schuss losgehen, wenn sich Menschen an historischen Vergleichen versuchen, bei denen sowieso schon irgendetwas quer liegt, das die Gedankenströme behindert. Und trotzdem werden historische Vergleiche in der Querdenkerszene immer beliebter. War es kürzlich noch eine 11-Jährige, die sich mit Blick auf ihren Kindergeburtstag wie Anne Frank fühlte, hat jetzt eine 22-Jährige auf einer Querdenker-Demo in Hannover noch einen draufgelegt.
Ja, hallo, ich bin Jana aus Kassel und ich fühle mich wie Sophie Scholl. Da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin, Reden halte, auf Demos gehe, Flyer verteile und auch seit gestern Versammlung anmelde. Ich bin 22 Jahre alt, genau wie Sophie Scholl, bevor sie den Nationalsozialisten zum Opfer fiel.
Ja, jetzt muss man der Frau zugutehalten, dass sie aus Kassel stammt. Da hatte man schon im März während der ersten Corona-Welle manches nicht so ganz begriffen.
In Kassel ist noch gar nichts. In Kassel ist auch kein Conora, gar nichts.
Kein Conora also in Kassel und ganz offensichtlich auch kein Geschichtsunterricht. Womit wir wieder bei
Jana aus Kassel
wären, als nämlich ein Mann gegen den Sophie-Scholl-Vergleich protestierte, reagierte sie wie eine echte Widerstandskämpferin, fing an zu weinen, stampfte mit dem Fuß auf und warf das Mikro in die Ecke. Und wenn Sie, liebe Querdenkerinnen und Querdenker, so sein wollen wie Jana, Ihnen aber vielleicht einfach keine historische Person zum Vergleich einfällt oder Sie sich schwer tun, sich in historische Personen einzufühlen, geben Sie nicht auf. Wir helfen Ihnen gern.
Ganz wichtig, was Jana und ihre 11-jährige Kollegin geschafft haben, erfordert eine enorme Transferleistung. Hier ist es entscheidend, dass hinter jedem doofen Kind noch beklopptere Eltern stehen, die es unterstützen.
Fine.
Zum Beispiel den 6-jährigen Lasse, der 3 Stunden Stubenarrest hat und sich jetzt wie fühlt? Richtig, wie Nelson Mandela. Aber, liebe Querdenker, was Kinder schaffen, bekommen Sie als Erwachsene mit einem voll entwickelten Gehirn natürlich viel leichter hin als der kleine Lasse oder die leicht zurückgebliebene Jana. Stellen Sie sich vor, Sie haben irgendwas geträumt. Irgendwas! Fühlen Sie sich wie Martin Luther King. Gehen Sie auf die Bühne der nächsten Querdenker-Demo und lassen Sie die Welt wissen, I had a dream. Oder Sie gehen heldenhaft ohne Maske in einen vollbesetzten Bus. Das ist dann das Rosa-Parks-Gefühl. Gut, viele werden jetzt googeln müssen, wer Rosa Parks ist. Aber, liebe Querdenker, auch wenn man nicht weiß, wer Rosa Parks ist, kann man sich doch einfach so fühlen. Und jetzt soll uns auch noch das Böllern verboten werden. Zu Silvester wird nichts in die Luft gesprengt. Das ist dann das Stauffenberg-Gefühl. Jetzt kommt die Transferleistung ins Spiel. Richtig, bei Stauffenberg hat es zwar Bumm gemacht, aber es haben sich nicht eben alle gefreut. Was mich freut, ist, dass immer mehr Kruzifixe auf den Anti-Masken-Aufmärschen zu sehen sind. Kruzifixe? Richtig, Sie bringen uns das Jesus-Gefühl. Jesus geht immer. Und zugleich kann man mit den Kruzifixen prüfen, ob es sich bei den anwesenden Polizeibeamten nicht um Vampire handelt, die einfach nur auf einen Schluck Kinderblut vorbeigekommen sind. Noch nicht quergefühlt wurden übrigens Che Guevara, Oskar Schindler, Al Bundy, Batman, Albert Einstein und Lassie. Bleiben Sie also mutig, was Ihre Gefühle angeht, und lassen Sie, wie Jana, dem Verstand nicht den Hauch einer Chance.
What you're yelling for, lay back, it's been done before. And if you could only let it be, then you will see. I like you the way you are when we're driving in your car and you're talking to me one-on-one. Then you become somebody else when everyone else watching your back, like you can't relax, trying to be cool, but you look like a fool to me. Tell me
besonders erschütternd vor den Ereignissen in Hannover, aber auch den Äußerungen der AfD-Abgeordneten im Bundestag und den seltsamen Filmaktionen ihrer freilaufenden Gäste sind die Zahlen aus der 10. Autoritarismusstudie.
Fast jeder Zweite stimmte Verschwörungsmythen zur Corona-Pandemie zu. Der Glaube an solche Mythen wirke als eine Art Einstiegsdroge für ein antimodernes Weltbild, so die Studienmacher.
Fast die Hälfte. Da hilft wohl nur noch unser Faktenserum für Querdenker.
Wir befinden uns hier in den Kellergewölben des Bußklosters zum heiligen Bimbam, wo pünktlich an Vollmond ein Serum zur Behandlung von Halluzinationen und Wahnvorstellungen im Rahmen einer ganzheitlichen Corona-Therapie in die klinische Testphase kam. Dem Vernehmen nach besteht die Rezeptur aus einem Teelöffel britischem Nieswurz. Hinzu kommt eine Messerspitze Bolsonarium, also Schießpulver, vermengt mit frischer Holzkohle aus dem brasilianischen Regenwald. Verrührt wird das Ganze in Wacholderschnaps aus einem österreichischen Après-Ski-Lokal unter Zugabe frischer Frühlingskräuter aus der Toskana, abgeschmeckt mit einer indischen Gewürzmischung und anschließend aufgekocht in Haarfärbemittel im Farbton Orange. Die breiige Mischung wurde danach zwischen den Seiten eines Windows 95 Handbuchs trocken gepresst, über dem die Gebärdendolmetscherin des Robert-Koch-Instituts einen gestenreichen Zauberspruch ausführte, dessen Semantik bis heute allerdings im Dunkeln bleibt. Aber die Erfolge sprechen für sich. Schon 10 Minuten nach der ersten Einnahme hielten 99,4% der querdenkenden Probanden die Existenz des Coronavirus immerhin für theoretisch möglich. 95% glaubten nicht mehr, dass Bill Gates ein Virus erfinden kann, um Überwachungschips im Gegenmittel zu verstecken. 92% erahnten zumindest einen Unterschied zwischen einer Wintererkältung und einer Corona-Infektion. Und quasi als Zufallserfolg zeigte sich, wurde der Mixtur die Asche einer handsignierten Autogrammkarte von Karl Lauterbach hinzugefügt, glaubten 106% nicht mal mehr an einen Impfstoff. Und mit diesem deutlich versachlichten Ausblick auf das weitere Infektionsgeschehen zurück ins Funkhaus.
I don't know what I need.
Über historische Vergleiche haben wir heute ja schon gesprochen und wirklich nicht wegzudenken sind diese historischen Vergleiche im Sport.
Es ist der absolute Tiefpunkt. 0-6.
Und jetzt haben wir natürlich eine herbe Niederlage einstecken müssen, die so jetzt schon lange nicht mehr gab.
Das letzte Mal, dass eine deutsche Fußballnationalmannschaft so hoch verloren hat, war 1931 gegen Österreich.
Ja, und angesichts dieser historischen Dimensionen war selbst der langjährige Bundestrainer irgendwie ratlos.
Und auch ein Spiel, wo überhaupt nichts funktioniert hat. Und das ist natürlich jetzt für uns alle erstmal bitter.
Irgendwie geht es immer, irgendwie.
Wir haben irgendwie das Konzept verlassen und sind dann irgendwie irgendwo rumgelaufen. Und das war heute irgendwie tödlich.
Irgendwie geht es immer, irgendwie.
Irgendwie keine Organisation, keine irgendwie. Irgendwie einen rabenschwarzen Tag. Dann ist natürlich schwierig, irgendwie wieder ins Spiel zurückzufinden. Irgendwie Mann gegen Mann. Alles, wie ich sage, es war alles schlechter, meine ich das auch so. In jeglicher Beziehung war alles heute schlecht.
Egal, was ich tue, egal, ich mich quäle. Ich bin schlecht.
Ja. Intensiv, 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 Station.
It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home, it's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home.
Tears for heroes dressed in gray, the plans for final days, stay in bed, drift away.
Wie lange Bundestrainer Joachim Löw noch weitermachen darf, das will der DFB sich auch irgendwie noch überlegen. Deutlich konkreter, was die Zukunft angeht, haben sich die Grünen aufgestellt. Die haben am Wochenende ein neues Grundsatzprogramm verabschiedet. Natürlich nicht ganz ohne nach links, rechts und zurück zu blicken.
Die Politik von Ihnen, liebe Union und liebe SPD, im Prinzip dafür, aber im Konkreten dagegen, hat uns wertvolle Jahre gekostet.
Und deshalb haben sich die Grünen dazu entschlossen, gegen nichts und im Prinzip für alles zu sein. Ja, da wird der ein oder andere Urgrüne sich erst noch dran gewöhnen müssen. Genauso wie an Videoparteitage. Gell, Herr Trittin?
In 20 Jahren Kampf in einem Bürgerentscheid die Südumgehung in Göttingen gestoppt habe. Und ich habe mich tierisch
Ja, aber wer so einen Kurswechsel vollzieht wie die Grünen, der bekommt das auch noch hin. Hier bei Herrn Kretschmann klappt's doch schon ganz gut.
Ja, liebe Freundinnen und Außen der Grünen. Nachhaltigkeit ist ein ganz wichtiger Grundwert der Grünen, für den wir uns in unserem neuen Grundsatzprogramm erstmals die weltweiten Markenrechte gesichert haben. Nachhaltige Macht heißt, ist eine Regierungsbeteiligung, die sich mit jeder Bundestagswahl erneuert und bei der abwandernde Wähler konsequent ersetzt werden. Wie erreichen wir das? Indem wir uns in alle Richtungen, also im 380-Grad-Winkel, kompatibel halten. Und dabei dürfen Eigenheiten der Grünen keinesfalls die Bindung mit möglichen Partnern verunmöglichen. In meiner Bastelwerkstatt habe ich Reibeisen und Schmirgelpapier in jeder gröberen und feineren Ausgabe. Da kann man Flächen, aber eben auch Ecken und Kanten so lange abschleifen, bis es auf der weichen Wange des Wählers nicht mehr reibt, sondern streichelsanft gleitet. Ja, wir akzeptieren natürlich nicht jeden Kanzler, den uns die Union vorsetzt. Aber andererseits, die müssen in Baden-Württemberg ja auch mit mir leben, obwohl sie niemand gefragt hat. Also kurzum, Wir sind zu allem bereit.
Und das war die NDR Info Intensivstation. Mitgearbeitet haben heute Detlef Gröning, Richard Berkowski, Hartmut Grawe, Antonia von Romatowski als Angie Merkel, Uschi von der Leyen und AKK, Oke Bandixen, Stefan Fritsche, Axel Naumer, Isabel Lerch, Sven Hasenkleber und Markus Schubert. In der Technik war Christoph van der Werf. Die Kollegen unserer Schwestersendung Extra 3 vom NDR Fernsehen gönnen sich in dieser Woche mal eine kleine Auszeit. Sie versorgen sie aber natürlich trotzdem mit Satire auf ihrer Internetseite x3.de. Und unter ndr.de/intensivstation finden Sie von uns alle Sendungen noch einmal als Podcast zum Nachhören, Herunterladen und natürlich weiterempfehlen. Das gilt auch für diese Ausgabe. Und selbstverständlich finden Sie uns auch in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Ich bin Peter Stein.
Insgesamt aus meiner Sicht eben die wichtige Botschaft in diesen schwierigen Tagen ist, es gibt einen Weg raus.
Und den suche ich jetzt. Machen Sie es gut.
NDR Info Intensivstation. Die Radiosatire.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.